Ich kann es dir rational nicht erklären. Lässt sich auch mit normalem Menschenverstand überhaupt nicht verstehen, dass Menschen nach 30 Jahren immer noch ohne jede Grundrechte ein Stück weit von den Behörden schikaniert werden, aufgrund dessen, dass sie einfach Ausländer sind, dass sie früher mal flüchten mussten vor Krieg und Elend und ja, hier einfach schlichtweg Benachteiligungen in jeder Facette irgendwie durchleben müssen. Und bei uns ist es ja konkret so, dass ich als Teil der Familie und die ganze Familie betrifft es, mit 30 Jahren Aufenthalt in Deutschland bis heute noch nie ein Ausweisdokument in den Händen halten könnten. Und der Hintergrund davon, vielleicht kann man das so in Worte fassen, ist einfach, dass ich als Kurdin, ich war damals 3 Jahre alt, mitsamt der Familie geflüchtet vor den Kriegshandlungen der türkischen Regierung gegen die kurdische Zivilbevölkerung. Von der deutschen Politik unverständlicherweise, um überhaupt Menschenrechte, Grundrechte in jeglicher Form erhalten zu können, gezwungen werden, ins türkische Konsulat zu gehen und erstmal türkische Papiere anzunehmen. Davon mal abgesehen, dass die ganzen Handlungen, die in Oberfranken bisher von Seiten der Behörden passiert sind, sehr untransparent sind und auch die Akten sehr lückenhaft und sehr wichtige Dokumente auch irgendwie scheinbar nicht existent sind, die auch Gerichtsbeschlüsse und dergleichen betreffen. Also es ist ein Umgang der Behörden, die überhaupt nicht erklärbar ist, die einfach nur auf einer gewissen politischen Ebene zu begründen ist, die nämlich auf Lasten der kurdischen Zivilbevölkerung, die politisch verfolgt, die aufgrund der Kriegshandlungen der türkischen Regierung einfach nicht mehr in Kurdistan, in dem Teil oder in allen 4 Teilen Kurdistans leben können, geflüchtet sind. Und ja, also dadurch konnte meine Familie auch nie über diesen türkischen Pass hinaus jegliche deutsche Dokumente erhalten, beziehungsweise wurde ihnen und mir mit den Begriffen der Weg bis heute versperrt.
Und es gibt dieses Zuständigkeitsdilemma zwischen Hessen und Oberfranken, also beziehungsweise Kassel und Bayreuth.
Ja.
Und das Problem ist, das gibt es ja jetzt schon länger. Und warum hast du dich ausgerechnet jetzt dazu entschieden, mit der Geschichte von dir und deiner Mutter Meryem an die Öffentlichkeit zu gehen? Also warum jetzt?
Ich sehe einfach, dass diese Ungerechtigkeiten, die ich erfahre und das seit 30 Jahren, die ich in Deutschland lebe, also seit Kindheitsalter bis heute, nicht nur ein Einzelfallproblem ist, sondern dass es ein systematisches ist. Ich sehe sehr viele kurdische Menschen, die geflüchtet sind und eigentlich hier Schutz gesucht haben, auch in ähnlichen, vielleicht nicht vergleichbaren, aber in ähnlichen benachteiligenden Situationen aufgrund ihrer, ja, man könnte sagen, Herkunft und ihrer politischen Einstellung. Und weshalb wir jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen sind, ist einfach auch es der Öffentlichkeit zu zeigen, dass gerade das passiert. Denn wenn man mit Menschen, die derartiges Ungerechtes nicht erlebt haben, hierzulande spricht, dann können sie sich im ersten Moment das auch gar nicht vorstellen. Und de facto lebe ich mit meiner Mutter seit 10 Jahren in Kassel unter sehr schweren Bedingungen. Und es ist für mich überhaupt ein großes Fragezeichen, ob überhaupt diese Zuständigkeitsfrage noch existiert. Also
ob die so sein müsste.
Ob die so sein müsste, ja. Genau. Weil 2013 wurden wir zum Bürgeramt Kassel eingeladen, um uns hier in Kassel zu registrieren. Und weil wir eben überhaupt keine Ausweisdokumente vorlegen konnten, erfolgte dies auf Amtswegen. Das heißt, dass die Behörden selbst dann unsere Identität festgestellt haben und uns dann letztendlich seit 2013 in Kassel registriert haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich überhaupt keine Ausweisdokumente, überhaupt kein Identifikationsmittel bekomme, wie es sein kann, dass man Menschen nach 10 Jahren und wenn es noch 20 oder 30 weitere Jahre werden, immer noch auf eine Stadt einfach, also einer Stadt aufzwingt, einem Ort, an dem man so viel Ungerechtigkeit von Seiten der Behörden erlebt hat. Und ich sehe einfach darin keine Sinnhaftigkeit. Und jetzt auch mit meiner Arbeitsstelle. Es ist eine Arbeit, die ich leidenschaftlich gerne mache. Ich bin sozial sehr angehaucht, möchte mich immer mit Menschen unterhalten, die Ungerechtigkeit erfahren, und das ist einfach so eine Herzenssache.
Ja.
Und jetzt in dem Beruf auch so dieses Zwischenmenschliche, dieses Soziale hat mich immer schon angesprochen. Ich finde die Arbeitsstelle, in der ich auch bin gegenwärtig, eine wirklich sehr vorbildliche und sehr humane, weil diese auch sehr menschlich miteinander umgeht, sowohl auf der kollegialen Ebene als auch allgemein. Also ich sehe das so im Umgang mit den Klientinnen und Klienten und auch mit den Kolleginnen. Es ist etwas, dass man nach 5 Jahren auch, also es ist eine Herzensangelegenheit, dass ich da überhaupt arbeite, und mir dann zu entziehen und auch in Teilen zu behaupten, dann, dass es einfach nicht meine Jobrichtung ist, ist schon ziemlich krass.
Der Fall von dir und deiner Mutter, der war ja auch in gewisser Weise schon in der Öffentlichkeit, und zwar 2019 vor dem Kasseler Amtsgericht. Kannst du sagen, was da eigentlich bei rauskam?
Das war das Verwaltungsgericht im Oktober
2019. Ah, nicht das Amtsgericht, sondern Verwaltungsgericht.
Exakt, ja.
Ah, okay, ja.
Und es war ziemlich krass, weil die Stadt Kassel ganz offensichtlich hätte in dem Verfahren die Zuständigkeit einfach annehmen können oder ja eigentlich auch sinnhaftigerweise nehmen müssen, weil ich hier schon so verwurzelt bin und hier einfach seit 10 Jahren lebe oder seit dem Punkt, also seit 2019, seit dahin noch. Und aber es war so eine, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so eine Hierarchie da, es war so eine Ungerechtigkeit einfach gegeben, dass diese Eigenständigkeit, also nicht auf den Staat angewiesen zu sein, meine Lohnarbeit, und dabei waren 30 Menschen ungefähr anwesend aus der Öffentlichkeit, die sich einfach für den Fall interessiert hatten, und alle hatten mitbekommen, wie meine Lohnarbeit in diesem Verfahren plötzlich von Seiten, ich meine, es war die Ausländerbehörde der Stadt Kassel, mit Goldschmuggel und Drogenhandel gleichgestellt wurde, also in der Illegalität, weil ich keine Arbeitserlaubnis besitzen würde. Aber das ist ja das Schräge dran. Wieso werde ich so behandelt, als wäre ich so illegal? So, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland, bin noch nie untergetaucht, es gibt auch für mich keinen Grund dafür. Ich bin jederzeit erreichbar, aber 30 Jahre schaffen es die Behörden nicht, mich oder wollen es nicht oder können es nicht, mich abzuschieben. Und dann werde ich trotzdem als ausreisepflichtige Asylbewerberin hingestellt. Die können es aber auch nicht beweisen, weil es einfach überhaupt kein Dokument existiert, das jenes nachweisen könnte. Und dann wird mir einfach auch gesagt, ich hätte keine Arbeitserlaubnis. Und dann wird eine so wirklich sozial relevante, systemrelevante Arbeitsstelle auf dieser Weise wirklich so, also ich kann es gar nicht formulieren, Worte, herabgewürdigt so. Und es war einfach eine offensichtliche Ungerechtigkeit, dass 30 Menschen auch in dem Raum mitbekommen hatten, die da anwesend waren. Es war von vornherein eigentlich klar, dass das Gericht ja negativ entscheiden würde, und das nicht aufgrund von rational Erklärbarem, sondern einfach nur, weil ja die Stadt Kassel einfach nicht bereit war.
Und das war auch dann so, dass auch das Ergebnis, die Stadt Kassel sieht sich nicht zuständig für deinen Aufenthalt.
Ja, also es ist bis heute sind es dieselben Worte, und aber es ist, man schaut überhaupt nicht dahinter, welcher Mensch existierte eigentlich, welche Geschichte hat die Person. Und ich bin mittlerweile in dieser Stadt so verwurzelt, Kassel ist für mich schon gefühlt eine zweite Heimat geworden. Und deshalb kann ich diese Entscheidung auch irgendwie nicht nachvollziehen und auch nicht akzeptieren.
Und was ist denn jetzt nach diesem Prozess, was ist denn momentan die Adresse für dein Anliegen und auch das von deiner Mutter? An wen wendet ihr euch mit euren Forderungen?
Die Stadt Kassel hat offensichtlich uns fehlberaten. Sie hat einfach nicht gemäß der Realität gehandelt und uns partout immer an Bayreuth verwiesen, ohne die Geschichte, ohne uns überhaupt zu kennen und unsere Geschichte zu kennen. Und daher, egal wie sehr Kassel, die Kasseler Behörden darauf bestehen, dass Kassel überhaupt keine Zuständigkeit tragen, sehe ich Kassel in der Verpflichtung und ja, und die dementsprechenden Behörden im Hintergrund dieses irrsinnige Problem, diesen irrsinnigen Zustand zu lösen, eine Lösung zu finden, weil meine Mutter ist in Kassel einige Jahre über hinweg und immer wieder mal, also es gibt nie eine Verbindlichkeit, aber ohne Sozialversicherung, ohne eine Möglichkeit überhaupt zum Arzt zu gehen. Und man muss sich vorstellen, sie ist eine Frau, die so viel Leid erfahren hatte durch die Bayreuther Behörden damaliger Zeit. Und mittlerweile, ich zähle mal auf, 2 Hirninfarkte hinter sich hat und ungefähr 5, vielleicht 6 Herzinfarkte. Und den letzten hatte sie in Doppelkombination, Herzinfarkt und Schlaganfall, vor ungefähr einem Dreivierteljahr, ungefähr einem Jahr ungefähr. Ja. Und das lässt die Kasseler Behörden zum Beispiel auch kalt. Bis heute hat sie keine reguläre Krankenversicherung. Es geht dabei um Menschenleben, es geht dabei um Grundrechte der Existenz. Das, also es ist für mich unfassbar, ich kann es gar nicht begreifen und ich verstehe auch nicht, wie es die Kasseler Behörden kalt lassen kann. Insofern sehe ich sie in der Pflicht, einfach diese Realität auch zu sehen.
Das scheinen auch viele andere Menschen genauso so zu sehen wie du. Es gibt jetzt mittlerweile eine Petition, die hat Stand heute am 23. Februar fast 1500 Unterschriften sind da schon zusammengekommen, wo halt eben auch das, was du schon vorgetragen hast, also diese Forderung nach Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis, dass das die Stadt Kassel gewähren soll. Gab es da eigentlich mal irgendwie von der Stadt vorher schon ein Gesprächsangebot oder ist ein Gespräch zustande gekommen? Haben Sie in irgendeiner Weise auf die Forderungen, die jetzt auch schon länger im Raum stehen von deiner und der Seite deiner Mutter, haben die darauf reagiert?
Lediglich in der Weise, dass sie sagen, wir sind nicht zuständig. Geht ins türkische Konsulat, holt euch türkische Papiere und dann habt ihr überhaupt ein Grundexistenzrecht. Dann kann ich vielleicht eine Arbeitserlaubnis nach 30 Jahren bekommen, dann kann ich vielleicht irgendwelche Ausweisdokumente bekommen. Es ist das Einzige, was gesagt wird und es ist nichts davon, von dem Gesagten ist konstruktiver Grundlage. Ich werde nicht ins türkische Konsulat gehen und es ist für mich einfach unbegreifbar, dass gegen kurdische geflüchtete Menschen, die aufgrund der Kriegshandlungen der türkischen Regierung Schutz suchen in anderen Ländern, immer von der deutschen Regierung dazu verpflichtet werden, ins türkische Konsulat zu gehen. Und insofern fehlt mir der konstruktive Ansatz. Man kann dieses Problem auch auf menschlicher Ebene lösen. Man kann auch Entscheidungen treffen. So unmöglich ist das nicht, wie die Kasseler Behörden im weitesten darlegen. Und ich bestehe auf mein Recht. Mein Recht zu existieren, mein Recht zu leben, mein Recht, die Grundrechte, die jeder hier genießen darf oder sollte, auch zu leben zu können.
Befürchtest du da auch Repression von den türkischen Behörden? Also wenn du in das türkische Konsulat gehen würdest, dass das halt auch aufgrund der politischen Situation in der Türkei und diesem System halt, dass das bedenkliche Konsequenzen hätte?
Man muss sich dabei vor Augen führen, dass der türkische Konsulat türkischer Boden ist. Selbstverständlich ist das für kurdische politische Menschen kein einfacher Gang, beziehungsweise auch sehr, ich kann es nach wie vor einfach nicht nachvollziehen, dass Menschen ins türkische Konsulat müssen, wenn sie von dieser verfolgt sind. Und man kann sich daraus herausreimen, dass in einem türkischen Konsulat, wenn Menschen unliebsam sind für die türkische Regierung, und seien es nur Oppositionelle. Es geht nicht darum, dass man irgendwie politisch aktiv war. Oder ich war 3 Jahre alt damals, als wir außer Landes flohen wegen den Kriegshandlungen. Es geht einfach darum, dass Menschen, die Schutz suchen, wieso sollten sie in dieses jeweilige Konsulat? Ich verstehe das einfach nicht. Und man kann sich dabei auch vor Augen führen, dass die türkische Regierung gerade sehr, sehr viele Journalistinnen, Politikerinnen, Oppositionelle im weitesten Sinne, also die ganzen Knäste sind voll von Menschen, einfach nur solche Menschen, die auch nur einen Widerspruch gegenüber der der Kriegshandlungen der türkischen Regierung vorgenommen haben. Und insofern ist es für mich einfach absurd. Ich kann es gar nicht in Worte begreifen, also wie man überhaupt von Menschen das verlangen kann.
Du hast ja jetzt auch in dem Gespräch bisher schon erwähnt, dass wie lange schon dieser Zeitraum halt ist, in dem diese Unsicherheit so besteht mit dem Status von dir und deiner Mutter. Kannst du beschreiben, was das mit dir macht, also jahrelang mit dieser Unsicherheit einfach zu leben?
Ja, das ist natürlich schwierig. Es ist auch sehr belastend. Und es ist auf jeden Fall sehr schwierig für einen, diese Unsicherheit durchleben zu müssen, sich überall in den Grundrechten geschnitten zu sehen und auch diese Ungewissheit, was passiert morgen. Also es ist schon echt, man kann es als psychische Folter bezeichnen, dass man Menschen derartig benachteiligt und das über Jahrzehnte hinweg. Bei mir hat es einfach die Wirkung, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich kann das auch nicht akzeptieren. Ich kann nicht verstehen, wieso ich, aber nicht nur individual auf meine Person bezogen, sondern alle Menschen, die derartiges Ungerechtes erfahren, wieso sie so behandelt werden, wieso es so ein Ungleichgewicht gibt in dieser Demokratie. Und das macht mich sehr traurig, aber macht mich auch entschlossen einfach in dem Punkt, dass ich sage, ich möchte meine Grundrechte. Also es hat schon beide Seiten bei mir.
Ja.
Insofern bin ich auch auf jeden Fall der Überzeugung, dass es die Kasseler Behörden sind, die gerade die Zuständigkeit zu übernehmen haben. Und es wird sich mit der Zeit dann wahrscheinlich auch so zeigen.
Ich glaube, was du auch gerade beschrieben hast, es fällt schwer, sich das wirklich vorzustellen, also auch gerade so von außen, was das für das tägliche Leben bedeutet. Also auch als jemand, der den deutschen Pass per Geburt quasi so einfach geschenkt bekommen hat, also kann jetzt von mir persönlich sprechen, kannst du sagen, wo du durch deinen unklaren Status die größten Einschränkungen im Alltag spürst? Also wie ist das?
Diese Frage kann sich eigentlich jeder einzelne Mensch, der diesen Beitrag sich anhört, auch selber stellen. Wenn man ganz ohne Identifikationsmittel gelassen wird, inwiefern man überhaupt kein normales Leben führen kann. Es ist surreal, es ist einfach unbegreifbar. Ich werde in meinen grundlegendsten Rechten derart beschnitten, dass ich nicht frei agieren kann und nicht frei entscheiden kann in Situationen. Und immer auch eine gewisse Überzeugungskraft leisten muss, bis einfach verstanden wird, dass ich mit 30 Jahren Aufenthalt in Deutschland also nicht das Problem bei mir liegt, sondern bei den Behörden. Es ist auf jeden Fall in meinem Alltag sehr beschneidend und ich habe sehr viele Einschränkungen zu leben und sehr viele Benachteiligungen finde das einfach krass.
Und trotzdem bist du, wie ich das am Anfang schon erwähnt habe, ehrenamtlich und gesellschaftlich sehr aktiv. Wie kriegst du das eigentlich hin? Also woher nimmst du dann trotzdem so die Kraft dafür?
Das ist eine gute Frage. Für mich ist der Gedanke nach einer wirklichen Demokratie, in der Menschen nicht benachteiligt werden, in der es keine Gewaltenteilung gibt. Ich finde diesen Gedanken sehr ansprechend, wenn es um Geschlechterbefreiung geht, um Ökologie, Basisdemokratie. Solche Themen haben mich schon seit Jahren sehr fixiert und ich setze mich sehr kritisch auch damit auseinander und habe durch diese vielen Auseinandersetzungen einfach auch so einen Standpunkt entwickelt. Und ich bin nicht hoffnungslos in dem Punkt und ich denke, wenn wir in der Gesellschaft etwas verändern möchten, dann fängt es bei uns selbst an. Das ist mein Selbstverständnis und daher habe ich es einfach so verinnerlicht, dass ich diese Utopie und auch die teils gelebte Utopie weitertragen möchte. Und das ist ja, mittlerweile ein Teil von mir geworden.
Ja, also es klingt ja auch so, dass obwohl du einfach so viele Widrigkeiten da in deiner Situation erlebst, dass du da eigentlich auch einen sehr optimistischen Blick hast, ja, einen sehr optimistischen Blick auf Veränderung oder was erstrebenswert ist.
Auf jeden Fall. Man darf den Optimismus nicht verlieren und ich lasse mir den Optimismus auch von niemandem nehmen. Auch weil ich sehr viel durch das gesellschaftliche Engagement, auch in Kassel vor allem, ja, an schönen Momenten erlebt habe, erfahren habe. Und jedes der Momente, und seien sie noch so kleine Ereignisse, immer wieder stärkend auf einen wirken. Und ich glaube daran. Ich glaube, dass wir gemeinsam wirklich Berge versetzen können und dass wir auch eine Gemeinschaft, die solidarisch, die menschlich, die fernab jeglicher Ungerechtigkeiten auf jeder Weise führen können. Und ja, ich fieber dem Moment nach.
Ich muss trotzdem jetzt nochmal auf was eher Unerfreuliches dann wieder eingehen. Ja. Spielt in dieser ganzen Geschichte um deinen Status für dich auch Rassismus eine Rolle? Also fühlst du dich von deutschen Behörden da besonders behandelt, auch wegen deiner Zugehörigkeit zur kurdischen Community? Spielt das eine
Definitiv.
Rolle?
Definitiv. In Bayreuth hatte damals, ich war da noch jünger, und das kann ich halt nicht vergessen, meine Mutter und wir Kinder sind gemeinsam zu der Ausländerbehörde und haben einfach nur fragen wollen, wieso wird uns so viel Ungerechtigkeit widerfahren? Mhm. Wieso passiert uns das? Und das geht mir nicht aus dem Kopf, dass die Frau, die dort saß, dann einfach sagt, weil wir meinten so, wir sind Kurdinnen, wir werden unterdrückt und jetzt geht es hier weiter. Und die sagte damals, ihr seid keine, oder sie sind keine Kurdinnen, es gibt kein Kurdistan. Sie sind Türken. Also mäßig, wir leben einen Traum.
Also so dieses Aberkennen von, Identität.
Exakt. Auch so, ja. Das ist mir halt hängen geblieben bis heute und das hat auf jeden Fall mit Rassismus in den Ämterreihen zu tun. Und das hat in Bayreuth den Höhepunkt gefunden und wird gerade in Kassel ein Stück weit auch mitgetragen. Ich meine, ich verstehe nicht, wieso Menschen, die so schwer krank sind wie meine Mutter, die so pflegebedürftig sind, in dieser Corona-Zeit dazu aufgefordert werden, von den oberfränkischen Behörden in einem Schrieb, sich unverzüglich ins Ankerzentrum in Bamberg zu begeben. Und also ins Erstaufnahmelager nach 30 Jahren Aufenthalt, ohne Papiere, ohne Zuversicht auf irgendeine Zukunft. Und wie von den Kasseler Behörden bei allen anderen Menschen gesagt wird, achtet auf euch oder achten Sie auf sich, gehen Sie nicht so viel raus und bei uns spielt das irgendwie keine Rolle, gerade jetzt in dieser Zeit. Das hat auf jeden Fall damit zu tun und ich kann das auch nicht akzeptieren.
Siehst du in deinem Fall auch Parallelen zu den Schicksalen anderer Kurdinnen und Kurden, die in Deutschland leben? Gibt es da ähnliche Erfahrungen, die ihr teilt?
Ja, definitiv. Ich sagte ja bereits, es hat eine Systematik, diese Benachteiligung auf rechtlicher Ebene. Ich sehe nämlich sehr viele Kurdinnen und Kurden, die auch ähnlich wie bei mir, zwar nicht 30 Jahre ohne Ausweisdokument, irgendwas haben die dann immer wieder mal, aber trotzdem auf Duldung gehalten werden. Oder sie verlieren ihren deutschen Pass aufgrund ihrer, man kann sagen, Volkszugehörigkeit und auch politischen Einstellung. Und diese politische Einstellung ist vor allem darauf beruht, dass sie sagen, wir glauben an eine befreite Gesellschaft. Es hat auch, ich mache das an dem Punkt des demokratischen Konföderalismus, das in Nordsyrien aufgebaut wurde. Es ist so eine Rätestruktur, eine Basisdemokratie, in der die Menschen ihr eigenes Leben, also der Gesellschaft, in ihre Hände nehmen und es gibt dann keine oberen Instanzen, die in ihrem Sinne Sachen umsetzen, sondern alles nur auf der Basis der des Entscheidungswillens der Basis. Und ich sehe auch, dass Menschen, dass kurdische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vor dem Krieg geflohen sind und hier hinterfragen, wieso diese ganzen Waffenlieferungen eigentlich an die türkische Regierung durch die deutsche Regierung vollzogen werden, dass diese auch sehr oft mit und mit Benachteiligung in der Gesellschaft, in den Ämtern zu kämpfen haben. Also Menschen, die sensibilisiert sind, Kurdinnen, die sensibilisiert sind auf den Krieg hin, die mit deutschen Waffen in Kurdistan geführt werden.
Ja, also das ist auch bemerkenswert, dass du ausgerechnet jetzt hier in Kassel gelandet bist.
Das ist auch eher ein Zufall.
Der Stadt, wo ja auch exakt halt diese Panzer und Waffen gebaut wurden und immer noch werden, die dann halt gegen die kurdische Bewegung in Nordsyrien eingesetzt werden. So, das ist,
gegen die kurdische Zivilbevölkerung vor allem.
Auch genau, wollte ich an der Stelle auch nochmal halt erwähnen, falls das vielleicht wissen es auch nicht alle. Was würde das denn für dich und deine Mutter bedeuten, wenn ihr aus Kassel oder sogar aus Deutschland wegziehen müsstet? Machst du dir über sowas Gedanken oder versuchst du das so wirklich weit von dir wegzuschieben?
Ich bin damals mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich habe hier mein ganzes Leben verbracht. Ich habe meine Schule in Deutschland gemacht, Fachhochschulreife bestanden und habe meinen Heimatort nie kennenlernen dürfen. Und durch diese bürokratische Benachteiligung auch niemals die Möglichkeit gehabt, so meine Verwandten in dem Heimatort zu besuchen, und ich habe sie nie kennengelernt und sie leben teilweise auch nicht mehr. Es ist für mich sehr dramatisch, weil Menschen, die so verwurzelt sind an einem Ort, in dem sie ein Leben lang aufgewachsen sind und ihnen dann auch noch die Möglichkeit genommen wurde, sich frei zu bewegen, das auf einer gewissen Menschenrechtsebene fußt, und dann damit zu drohen, zu sagen, wir schieben dich ab. Also es ist, dadurch, dass es für mich so surreal ist, kann ich auch keine klaren Gedanken dazu formulieren. Es ist einfach unmenschlich bis zum geht nicht mehr.
Es hat sich jetzt eine Initiative gegründet hier in Kassel. Leila und Maryam bleiben für ein Recht auf Arbeit und Wohnen in Kassel. Ja. Wie geht's dir mit dieser Unterstützung?
Ich merke an dieser Initiative, dass es nicht wenige Menschen gibt hier in Deutschland, aber auch global, aber jetzt kommt konzentriert auf Deutschland, die die Migrationspolitik oder die Ausländerpolitik der deutschen Regierung hinterfragen und eigentlich auch überhaupt nicht nachvollziehen können und auch überhaupt nicht akzeptieren können. Und es sind sehr, sehr viele Menschen, die von sich aus schon sich in Handlungsbedarf sehen, etwas dagegen zu tun. Und alle die Menschen, die ich kennengelernt habe, können das nicht nachvollziehen, wieso meine Situation so ist, wie sie ist. Es ist einfach ein loser Zusammenschluss von Freundinnen, Bekanntinnen und einfach Interessierten an dieser Benachteiligungspolitik, und die sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, das kann nicht sein.
Was wirst du jetzt weitermachen? Gibt es abgesehen von dem öffentlichen Druck noch andere rechtliche Wege, die du und deine Mutter in Erwägung zieht?
Eines weiß ich, dass wir auf jeden Fall auf unser Recht zu leben, zu arbeiten und gleichberechtigt vor dem Gesetz zu stehen, dass wir beide drauf bestehen werden. Und auf jeden Fall ist diese Petition jetzt ein erster, auch sehr öffentlichkeitswirksamer Schritt. Und die nächsten Schritte, ob es jetzt auf juristischer Ebene ist oder auch auf der gesellschaftlichen Ebene, es wird sich auf jeden Fall weiterziehen, und bis wir einfach diesen Missstand in irgendeiner Weise gelöst haben. Mhm. Das kann so nicht weitergehen. Und das ist, ich habe es schon vorhin gesagt, psychische Folter, die man Menschen antut, in einer solchen Ungewissheit zu lassen. Und ja, wir sind auf jeden Fall sehr bestimmt in dem Punkt.
Ja, was denkst du, würde sich für dich und deine Mutter ändern, wenn ihr beide eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis hättet?
Also man kann sich vorstellen, dass dadurch mir die Selbstbestimmung wieder zurückgegeben werden würde. 30 Jahre hatte ich sie nie, aber also die Freiheit. Und natürlich fühlt man sich dann dadurch auch viel wohler und kann auch viel mehr unternehmen und ja, ist einfach ein freier Mensch. Und ich denke, jeder Mensch hat das Recht, frei zu sein.
Dann wünsche ich dir und deiner Mutter alles Gute, dass das hoffentlich klappt. Und
das wird's.
So oder so hören wir uns bestimmt hier bei Zwischenfunken nochmal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, danke schön.
Danke auch.
Das soeben gehörte Gespräch mit Leila habe ich am 23. Februar aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch bereits eine Anfrage an die Stadt Kassel gestellt. Über die offizielle Pressestelle habe ich die Bürgermeisterin Ilona Friedrich um ein Interview gebeten. Ilona Friedrich leitet das Dezernat 2 für Bürgerangelegenheiten und Soziales, ist zuständig für den Bereich Integration und steht in der Hierarchie über der Kasseler Ausländerbehörde. Meine Anfrage wurde vorerst abgelehnt mit der Begründung, dass man sich aus Gründen des Datenschutzes nicht gegenüber Dritten äußern dürfe. Ich habe der Pressestelle daraufhin zwei Vollmachten geschickt, in der sich Leila und ihre Mutter Miriam einverstanden erklären, dass Details zu ihrem Fall öffentlich gemacht werden dürfen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von diesem Beitrag habe ich aber auch nach mehreren Tagen leider noch keine Antwort auf diese zweite Anfrage erhalten. Ich werde mich natürlich weiter um ein Interview bemühen, damit auch die Perspektive der Stadt Kassel auf diesen Fall bei Zwischenfunken zu Wort kommt. Das nur zur Transparenz.